Gibt es eigentlich noch Unternehmen, die alles selber machen, also die von der Produktion über den technischen Support, das Personalwesen, die Logistik bis hin zur Reinigung, alles im Unternehmen bewerkstelligen? Oder ist das eigentlich schon ein Modell, das gar nicht mehr existiert?
Wenn ich da ganz kurz anschließen darf, also Herr Leitzmüller, die Daten unterstützen Sie in dem, was Sie sagen. Die wenigen Daten, die wir tatsächlich haben, denn es handelt sich ja bei Auslagerungen nicht um Tätigkeiten, die verpflichtend berichtet werden müssen, stammen in Wirklichkeit nach meinem Wissen von der Statistik Austria, die mal im Jahr 2021 eine freiwillige Piloterhebung gemacht hat. Da haben dann immerhin gut 6.000 Unternehmen in Österreich geantwortet, die mehr als 50 Beschäftigte haben, und dabei zeichnet sich für die Jahre 2018 bis 2020 eben genau das Bild, was Sie auch schon andeuteten. Ungefähr 4-8% der Unternehmen lagern je nach Branche im Inland aus. Und da ist natürlich die Quote höher in den sogenannten Support, also Unterstützungsfunktionen, als in den Kernfunktionen, wenn man mal genauer hinschaut. Zwischen 2-7.5% lagern ins Ausland aus. Und je größer die Firma, desto mehr. Also die reine, pure, voll integrierte Firma, die alles selbst macht von A bis Z, die wird schwer zu finden sein. Aber die große Diskussion, die wir heute auch angehen, ist offensichtlich ja nicht die, ob man alles selbst machen muss, sondern ab welcher Stelle es sowohl betriebswirtschaftlich wie volkswirtschaftlich einfach keinen Sinn mehr macht, zu viel auszulagern.
Herr Reitzig, Outsourcing hat ja lange so als Allheilmittel für ein wettbewerbsfähiges Unternehmen gegolten. Kann man das heute auch noch pauschal so sagen oder wird das noch so gesehen, betriebswirtschaftlich?
Also jeder, der darüber nachgedacht hat, hätte das auch vor 30 Jahren nicht als ein Allheilmittel gesehen. Aber natürlich kommen Sachen in Trends. Ich würde gerne bei dem Punkt ansetzen, den Herr Leitzmüller angesprochen hat. Wir sind natürlich in Europa und in der westlichen Welt häufig mit der Situation konfrontiert, dass wir voll integrierte, diversifizierte Unternehmen haben, die historische Konglomerate sind und die dann, wie Herr Leitzmüller es auch ausgeführt hat, im Rahmen von unterschiedlichen Überlegungen in den letzten 30 Jahren eben stärker disaggregiert wurden. Das ist übrigens eine Situation, die sich an den unterschiedlichsten Orten der Welt immer wieder wiederholt. Jetzt haben Sie halt die großen international wild zusammengewürfelten Konglomerate in Indien und da werden wir wahrscheinlich Ähnliches sehen. Ja. Tatsache ist, dass sozusagen dieser Gedanke der Co-Spezialisierung, ja, ich kann etwas besser, andere können etwas anderes besser, dass man den in eine Wertschöpfungskette einfließen lässt, der ist nun absolut sinnvoll, grundsätzlich einmal. Und ich glaube, dass wir vielleicht im Sinne der Zuschauer doch drei Begrifflichkeiten vielleicht ganz kurz klären sollten. Also wir reden hier immer von Offshoring und Outsourcing. Also beim Offshoring, da schauen wir uns die Verlagerung von Aufgaben eines Unternehmens ins Ausland an. Das muss aber nicht zwangsläufigerweise an ein anderes Unternehmen erfolgen. Das kann also auch innerhalb der Organisation stattfinden. Ne? Und das Zweite ist das Outsourcing. Da reden wir tatsächlich über die Auslagerung einer Aktivität aus der Organisation heraus. Und dann reden wir auch immer noch über Wertschöpfungsketten. Und das sind eben die Ketten von Tätigkeiten, die zur Herstellung eines Produkts von Anfang bis Ende gebraucht werden. Und gerade diese Wertschöpfungsketten oder internationalen Wertschöpfungsketten sind natürlich Ausfluss von einer Idee, dass eben solche internationale Co-Spezialisierung besteht. Aber wie bei allem, was man als Wirtschaftswissenschaftler tut, sollte man eben Kosten und Nutzen ins Verhältnis setzen. Und da wurde in der Vergangenheit, jedenfalls nach meinem Erachten, auf der Kostenseite vieles dessen, was versteckt ist, was man grundsätzlich weiß, nicht ausreichend beachtet. Und das sind insbesondere jetzt natürlich, wir kennen es alle aus unserem Privatleben, die langfristigen Kosten, die uns heimsuchen, was mit Outsourcing und kombinierten Offshoring-Prozessen in Industrien zu tun hat, die uns alle beschäftigen, pharmazeutische Industrie, Halbleiterindustrie und derlei mehr. Grundsätzlich gilt es also immer, dieses Optimum auszuloten, und vielleicht unterhalten wir uns an der Stelle am sinnvollsten darüber, was sind die Überlegungen dabei, dass man zu einem idealen Grad der Auslagerung kommt, der tatsächlich für das Unternehmen hilfreich ist, für die Belegschaft hilfreich ist und für die Volkswirtschaft hilfreich ist. Und den nicht unter- und nicht überzuschreiten oder zu überschreiten, ist, glaube ich, die große Kunst.
Was sind denn die Gründe dafür, warum Unternehmen auslagern? Da geht es ja nicht nur um die Kosten, oder?
Wenn ich da vielleicht kurz einhaken darf. Also ich glaube, wenn wir jetzt mal systematisch darüber reden, warum es denn tatsächlich zu diesem Phänomen kommt, ohne das zu verteufeln, aber ihm auch kritisch gegenüberstehen, dann müssen wir einfach eins ganz einfach festhalten. die Motive für Auslagerung sind immer entweder kurzfristige Effizienzsteigerung oder kurzfristige Effektivitätssteigerung. Sprich, entweder ich lage etwas an jemanden aus, der dasselbe kann, aber billiger, oder ich lage etwas an jemanden aus, der tatsächlich etwas kann, was ich nicht kann. Da können wir
zum Beispiel EDV oder IT-Wissen.
Aber Sie könnten auch andere Industrien rannehmen. Ich hätte jetzt beispielsweise Ihnen in der pharmazeutischen Industrie sagen können, dass mittlerweile die Kosten für die Herstellung einer sogenannten New Molecular Entity, also eines neuen Wirkstoffs, eben von 1 Milliarde auf 3 Milliarden ungefähr hochgegangen sind, jedenfalls für die großen Hersteller. Und wenn Sie eine Industrie haben, die in der Vergangenheit sehr verwöhnt war, dergestalt, als dass sie eben mit über 20% Eigenkapitalrendite gearbeitet hat und derzeit vielleicht noch bei 17 ist, ungefähr im Schnitt, dann versucht man das wieder reinzuholen. Und wie holt man sowas wieder rein? Naja, indem man eben in den unterschiedlichen Bereichen der Wertschöpfungskette Sachen auslagert an Personen oder an Firmen, die meinen oder das tatsächlich auch abliefern, billiger zu sein. Und hier wird eben an ganz unterschiedlichen Stellen der Wertschöpfungskette ausgelagert, ganz am Anfang, also bei der Forschung und Entwicklung. Die ist nämlich sehr, sehr teuer, zum Beispiel bei den klinischen Studien. Die finden Sie im Wesentlichen nicht mehr in der westlichen Welt oder jedenfalls wesentlich weniger als in der Vergangenheit. Da wird dann halt gespart. Aber ganz wichtig ist natürlich auch, dass man sich darüber im Klaren sein muss, dass wenn man so etwas konsequent auslagert über lange Zeit, am Ende diejenigen, an die man auslagert, möglicherweise auch besser werden als man selbst. Und irgendwann ist es dann nicht mehr nur eine Effizienzüberlegung, sondern auch eine Effektivitätsüberlegung. Glaube ich, ganz, ganz wichtig ist zu bedenken, dass dem aber Kosten gegenüberstehen. Und diese Kosten, die werden häufig nicht vollständig mitgedacht. Und ich glaube, die wichtigste Unterscheidung, die wir hier treffen können, ist einmal die Unterscheidung in kurzfristige Kosten, die sich vor allen Dingen im Bereich der Qualität dessen, was man einkauft, niederschlagen oder im Bereich der Sicherheit der Produktion. Das haben wir alle am eigenen Leib erlebt. Und natürlich auch dann die langfristigen Kosten. Und da wird ganz besonders wenig dran gedacht. In vielen Fällen handelt es sich um den Kompetenzverlust, den wir auf der Ebene des einzelnen Unternehmens konstatieren müssen, aber manchmal auch sektorial. Und natürlich um den Flexibilitätsverlust, den man irgendwann nicht mehr hat. Und dritter Punkt, vielleicht ganz wichtig, ich nehme an, Herr Leitzmüller wird darüber noch mehr sagen können, den Identitätsverlust von Belegschaften, wenn sie irgendwann den Eindruck haben, nicht mehr zur Organisation dazuzugehören. Und dann wird es irgendwann ganz schwer. Für all diese Dinge gibt es die unterschiedlichsten Beispiele. Ich hätte gesagt, im Interesse der Zuhörer kann man vielleicht Beispiele bringen, die wir alle erlebt haben. Wir haben insbesondere natürlich erlebt, dass in der Vergangenheit, in der jüngsten Vergangenheit, Sie werden das erinnern, kurz vor Weihnachten Fiebersäfte und Antibiotika nicht zu bekommen waren. Und zwar nicht nur in österreichischen Apotheken, sondern auch in deutschen Apotheken nicht. Und wenn man sich die Frage stellt, wie sowas passieren kann, dann hat das natürlich was damit zu tun, dass der günstigste oder ich sollte eher sagen, der am wenigsten gewinnbringende Teil der Wertschöpfungskette der pharmazeutischen Industrie, nämlich die tatsächliche, etwas deformatorisch Pillenproduktion genannte Tätigkeit ausgelagert wurde an Länder, in denen wir keine Kontrolle darüber haben, wann Lockdowns verfügt werden, in denen wir keine Kontrolle darüber haben, wie mit Belegschaften umgegangen wird, sodass sichergestellt werden kann, dass sie auch in Zeiten von einer Pandemie tatsächlich produzieren können. Und das hat sich böse gerecht. Wir haben es aber auch in anderen Bereichen gesehen. Wir haben es im Bereich der Halbleiterherstellung natürlich ganz, ganz böse erlebt. Jeder, der versucht hat, in den letzten 2 Jahren ein Auto zu bestellen, was mittlerweile vollgepumpt ist mit Elektronik von oben nach unten, wird festgestellt haben, dass gewisse Spezifikationen entweder gar nicht geliefert werden konnten oder mit unendlich langen Wartezeiten kommen. Und das hat natürlich was damit zu tun, dass der Bereich der sogenannten Foundries, also der Bereich der Produktion von Halbleitern, also nicht das Design, das steht am Anfang der Wertschöpfungskette, sondern hinten am Ende die Produktion und das Testen in Ländern stattfinden und in Organisationen stattfinden, über die wir sage ich jetzt, westliche Volkswirtschaften und unsere Unternehmen nur noch sehr beschränkte Kontrolle haben.
Welche Auswirkungen hat das auf die Unternehmenskultur und die Motivation der Beschäftigten? Also da entsteht ja dann sozusagen eine inhomogene Belegschaft, wo sich viele nicht zugehörig fühlen zum Unternehmen.
Ja, das ist eben eine dieser langfristigen Kosten, die ich angesprochen hatte. Ich würde ganz gerne noch auf unseren Anrufer kurz eingehen, wenn ich darf. Also ich bin vielleicht als Wissenschaftler ein bisschen schwer damit, die Begriffe Demokratie und Auslagerung in ein negatives Verhältnis direkt zu setzen. Aber wenn ich einfach mal dem Herzensanliegen dieser Aussage folge, dann glaube ich, spricht ja aus diesem Beitrag heraus, dass ein übersteigertes Effizienzdenken und eine damit aus Anlegerperspektive geführte Firma möglicherweise zu einer größeren ökonomischen Ungleichverteilung führt, die tatsächlich möglicherweise zu beklagen ist, weil eben Kosten, die entstehen aus solchem sehr kurzfristigen Effizienzdenken, eben nicht nur von den Firmen und nicht nur von den Anteilseignern direkt getragen werden. Ich glaube, diesem Gedanken kann man durchaus eine gewisse Bedeutung beimessen und der wird ja auch an anderen Stellen immer wieder hervorgebracht. Man kann sich schon fragen, ob eine pharmazeutische Industrie, nur damit sie für ihre Anteilseigner Eigenkapitalrenditen jenseits der 20- oder 30%-Marke erwirtschaftet, eben die unprofitablen Teile der Wertschöpfungskette im Bereich der pharmazeutischen Produktion auslagert und uns damit alle in Wirklichkeit, ich möchte jetzt nicht so pathetisch sagen, in eine gewisse Geiselhaft wirft, aber doch ein Risiko produziert, was letztlich nicht nur die Anteilseigner zu tragen haben. Also diesem Gedanken kann man, glaube ich, schon eine gewisse Bedeutung schenken und den auch weiter diskutieren, ohne dass man sich damit als firmenfeindlich outet, denn das bin ich mit Sicherheit von Berufswegen nicht. Zu dem Punkt, den Sie angesprochen haben, dem Identitätsverlust in Organisationen, vielleicht mal ein aktuelles Beispiel. Wenn Sie sich unterhalten mit leitenden Ärzten in Kliniken, jedenfalls in Deutschland, wo ich herkomme, wie Sie unschwer in meinem Akzent hören können, dann haben Sie derzeit das Problem, dass aufgrund der massiven Effizienzsteigerungen über die Jahre und die Auslagerung von Personal an Drittgesellschaften mittlerweile klinisches Personal bei Operationen fehlt. Also ganz konkret hatte ich letzte Woche ein Gespräch mit einem Klinikleiter in Norddeutschland. Der hat einen OP zu belegen und wenn er diesen OP vernünftig belegt, dann kommt da also eine fünfstellige größere Summe am Tag raus, beziehungsweise für die mehreren OPs, die er macht, wenn er da seine Hüften einbaut. Und das Ganze scheitert daran, dass ihm mittlerweile eine OP-Krankenschwester fehlt, die er nicht bekommen kann, für die er alles Mögliche bezahlen würde, aber die ist eben nicht mehr im Unternehmen verfügbar. So, und jetzt können wir uns fragen, warum ist das der Fall? Und die Antwort ist natürlich, weil dieser Beruf über die Jahre so unattraktiv geworden ist, jedenfalls in Deutschland, dass zunächst mal die Personen gar nicht mehr von der Klinik selbst angestellt wurden. Dann wurden sie irgendwann von Drittfirmen angestellt. Die haben dann sich überlegt, dass es noch günstiger ist, wenn die sich doch alle irgendwie als Eigenunternehmen registrieren. Irgendwann spricht sich das auch rum und wenn dann die Personen in Pension gehen oder Rente und sagen, das war's für mich, dann hinterlassen die nicht gerade ein Erbe, wo sich junge Menschen angesprochen fühlen, dem unbedingt nachzueifern. Denn das war nicht das, was die sich erhofft haben in den letzten 10 bis 15 Jahren. Und plötzlich ist die Enge da. Und das hat was eben zu tun mit Identitätsverlust. Man fühlt sich nicht mehr der Organisation zugehörig. Man ist nicht mehr möglicherweise interessiert daran, etwas zu tun, was auch Nachteile hat oder persönlich anstrengend ist, weil man eben diese ganzen zusätzlichen Benefits, die man bekäme, wenn man den Eindruck hat, dass man zu einer Organisation gehört, nicht mehr erhält. Und das führt natürlich dazu, dass diese Selektion dann stattfindet, die Selektion aus dem Beruf raus. Und wenn das über eine lange Zeit stattfindet, dann haben Sie sektorial irgendwann einen Identitätsverlust mit gewissen Berufszweigen, der zu Mangelerscheinungen führt. Und wenn Sie versuchen, das kurzfristig mit Geld zu lösen, um einfach Geld draufzukippen, dann wird das nicht sofort funktionieren. Und ich glaube, dieses Problem sehen wir an vielen Stellen tatsächlich jetzt schon.
Einen weiteren Punkt hat auch unser E-Mail-Schreiber, der Herr Georg Wassler, erwähnt. Und zwar schreibt er, etwas wurde noch nicht genannt, denn nicht nur im Arbeitsrecht, sondern auch in den Umweltstandards bieten andere Weltregionen Vorteile, die nicht einzig zu Kostenvorteilen führen, wie er schreibt, sondern manche Produktionsarten überhaupt erst ermöglichen. Wie sehen das Ihre Gäste, fragt er.
Darf ich zu Herrn Kammerhofer noch kurz was sagen?
Bitte.
Ich bin nicht sicher, ob ich die Meinung in Gänze teile, aber ich möchte an einem Punkt ansetzen und das ist der Punkt der Automatisierung. Natürlich, und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir noch nicht so besprochen haben, an der Stelle, wo tatsächlich das primäre Motiv der Auslagerung die Ausnutzung von Lohndifferenzialen ist, sprich in dem Land, in das ich Offshore und nicht nur Offshore, sondern bei dem, was ich gesagt habe, auch outgesourced habe, sprich an eine dritte Firma, erwarte ich mir einen Kostenvorteil dadurch, dass die Personalkosten niedriger sind. Solange das Motiv ist, kann natürlich, wenn Technik im Niedriglohnsektor Automatisierung ermöglicht, eine Rückführung stattfinden. Gar keine Frage. Ich glaube, das viel spannendere Thema, was sich aber daraus ergibt, ist, ab wann ist das in gewissen Bereichen noch möglich? Denn in vielen Fällen haben wir, ich glaube, das wird unterschätzt, mittlerweile kein Outsourcing mehr ausschließlich aus Lohnkostengründen, sondern wir sind tatsächlich aus Effektivitätsgründen abhängig von anderen Ländern. Und wenn Sie sich jetzt im Halbleiterbereich mal anschauen, da war Europa mal ein florierender Kontinent, da haben wir jetzt großmundig, nicht wir, aber die EU hat großmundig angekündigt, mit 50 Milliarden reinzugehen und Infineon als der einzige letzte große Hersteller mehr oder weniger in Europa hat Milliardeninvestitionen in Dresden angekündigt, so auch die Firma Bosch. Die große Frage ist, wird das Geld reichen und wie schnell ist man wieder da? Denn mittlerweile sind Firmen, die als sogenannte Halbleiter-Foundries arbeiten, also genau den Teil der Wertschöpfungskette abdecken, den wir lange in Europa fast gar nicht mehr abgedeckt haben, nämlich den der Produktion und des Testens, so gut geworden, dass wir möglicherweise einfach auch in der Funktionalität hinterherhinken und dass das Ganze noch etliche Jahre dauern wird. Sprich, da können wir nicht einfach zurückführen, weil Technologie da ist. Da können wir nämlich aufgrund der Tatsache, dass wir ganz viel Wissen verloren haben und Kompetenzverluste erlitten haben, überhaupt gar nicht mehr zurückgehen. Und ich glaube, das bringt uns eigentlich in den Bereich der Diskussion, der ganz wichtig ist, wo Herr Leitzmüller und ich uns offensichtlich einig sind, dass bei diesen Outsourcing-Überlegungen ganz häufig kurzfristig gedacht wird und nicht langfristig. Der Kompetenzverlust erscheint mir mittlerweile die größte Gefahr zu sein für westliche Unternehmen, dergestalt, als dass man von einem sehr hohen Ross in der Vergangenheit Sachen ausgelagert hat, von denen man dachte, das können wir ohnehin, das machen die anderen billiger. Und mittlerweile hat sich da so viel getan, dass man gar nicht mehr so schnell aufholen kann, selbst wenn man sehr viel Geld dahinterher schmeißt. Und ich glaube, darüber müssen wir uns ganz sicherlich noch unterhalten, wenn wir über die echten Kosten von Auslagerungen reden wollen.
Da möchte ich ein E-Mail einwerfen von einem Herrn, der uns geschrieben hatte. Und zwar schreibt er, ich kenne deutsche Unternehmen, Großkonzerne, die in den 90er Jahren Bereiche, vor allem die Buchhaltung nach CEE, also beispielsweise Prag, ausgelagert haben. Da mussten die Angestellten in Deutschland den eigenen Job den Mitarbeitern in der Tschechei beibringen und sich somit überflüssig machen. Alles für eine noch höhere Dividende, an Zynismus und Dreistigkeit nicht zu überbieten, schreibt der Herr. Mit dem höheren Standard in der Tschechei stiegen dort die Löhne und so wurden die Jobs in noch billigere Länder oder gar retour nach Deutschland geführt, jedoch zum niedrigeren Lohn. Wie wäre es mit einer Art Spekulationsfrist für Unternehmen, schlägt der E-Mail-Schreiber vor. Diese müssten mindestens 10, besser 20 Jahre betragen. Wenn Unternehmen Jobs in einem Land zugunsten höherer Gewinne vernichten, dann müssten sie sich für die Beibehaltung der Jobs im anderen Land zeitlich verpflichten.
Also ich bin sehr vorsichtig, sofort in die eine oder andere Richtung so ein Maßnahmenpaket zu befürworten oder für schlecht zu halten. Das geht mir zu schnell, aber ich würde gerne den Gedanken aufgreifen, denn der ist, glaube ich, sehr wichtig. Und zudem kann man tatsächlich vielleicht noch ein bisschen was ausführen, weil es genau zu unserem Thema spricht. Wenn Sie sich beispielsweise anschauen, so wie wir das gemacht haben in unserer eigenen Forschung, wozu, zu welchen Kompetenzverlusten tatsächlich das eben auch in diesem Dienstleistungssektor, und zwar in dem innerbetrieblichen Dienstleistungssektor, wir haben hier ja gerade ein Beispiel gehört aus der Rechnungslegung, führen kann, dann kann man sich mal anschauen, was zum Beispiel passiert, wenn Patentanwaltskanzleien einen Großteil der Arbeit übernehmen von dem, was Rechtsabteilungen, insbesondere gewerbliche Schutzrechtsabteilungen innerhalb von Unternehmen in der Vergangenheit gemacht haben. Da passiert nämlich eins, dass in den Jahren 1980 bis 2000 bei europäischen Unternehmen die Quote von dem, was man an Anmeldungstätigkeit ausgelagert hat, von ungefähr 29% auf 41% hochgegangen ist. Und das macht natürlich Sinn, weil diese externen Patentanwaltskanzleien sehr gut und sehr viel liefern für eine ganze Weile. Das hat aber eben auch massive Nachteile. Und der Kompetenzverlust, der manifestiert sich dahingehend, dass man deutlich schlechter wird bei der proaktiven Verfolgung eigener Rechtsinteressen, weil man nicht mehr genau weiß, was man anmeldet und dann später im Bereich der Durchsetzung der Rechte einen echten Kompetenzverlust erleidet. Also zur Illustration, eine Firma, die da komplett auslagert, wird schätzungsweise 30% schlechter in der Performance, um es mal neudeutsch zu sagen, also in der Fähigkeit, in dem Erfolg, Streitigkeiten proaktiv anzugehen. Und da haben wir eben genau dieses Problem, was der Anrufer auch beschrieben hat. Wir lagern eine Dienstleistung aus vor dem Hintergrund eines kurzfristigen Effizienzdenkens und denken nicht die langfristigen Kosten mit. Und die können sich ganz unterschiedlich niederschlagen. Das Beispiel vom Anrufer oder vom E-Mail-Schreiber war tatsächlich sozusagen die Vernichtung von Arbeitsplätzen im Inland. Das ist natürlich eine volkswirtschaftliche Frage, auf die das Unternehmen möglicherweise nicht schnell reagieren wird. Aber das Unternehmen wird sehr schnell reagieren, wenn es einsieht, dass es tatsächlich auch ihm selbst wehtut. Und dieses Selbstwehtun, das kann man eben auch schön dokumentieren, wie ich das gerade versuchte zu zeigen, weil eigene Kernfähigkeiten darunter leiden. Und wenn wir zurückgehen auf die Frage, wann passiert denn was? Sie hatten das vorher angesprochen, dann ist meine Sicht der Dinge darauf, na immer dann, wenn es den Unternehmen anfängt, weh zu tun. Und zwar wirklich selbst weh zu tun, weil nicht nur der Staat, sondern auch die Anteilseigner nicht mehr zufrieden sind. Und das dauert natürlich eine gewisse Weile, aber wir sehen es eben in gewissen Bereichen schon. Gut, wenn ich da nur ganz kurz sagen darf, Entschuldigung, da muss ich die leichte Gegenposition beziehen. Das kann man natürlich nur für ganz bestimmte Sektoren rechtfertigen, meines Erachtens eine solche Intervention. Und ich glaube, das ist natürlich der große Wettstreit hier zwischen so einem europäischen Ordoliberalismus und der angelsächsischen Variante auf der anderen Seite, Stichwort Chicagoer Schule, deren Anhänger ich nicht bin, dezidiert. Aber man muss, glaube ich, sehr vorsichtig sein, wo man tatsächlich da staatlich interveniert. Wichtig ist, dass es den Unternehmen am Ende selbst spürbar wehtut. Und das muss nicht unbedingt der Staat tun, das können auch andere tun. Denn sonst wird sich tatsächlich an einer solch kurzfristigen Denke nichts ändern. Ich bin der Meinung, dass es Beispiele gibt für sehr schlau agierende und sehr nachhaltig agierende Unternehmen. Aber das sollte eben natürlich flächendeckend der Fall werden.